herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Vielen Dank auch an die Veranstalterin für die Einladung zu dieser Vortragsreihe und zu diesem Vortrag. Und vielleicht ganz kurz vorweg, bevor ich hinführe und einleite, habe ich mich während des Schreibens meines Vortrags durchaus öfters gefragt, warum hier und an dieser Stelle über Liebe sprechen, was also eignet gerade der Liebesthematik, dass sie überhaupt in den Zusammenhang mit Queer-Fragen und Queer-Ansatzpunkten behandelt werden kann, was also eignet dem Liebestopos, dass er einen Willen zum Wissen, das ist ein Zitat von Foucault, evoziert. Ich hoffe, dass ich zum Schluss meines Vortrags nochmal auf diese Frage zurückkommen kann. Zunächst jedoch möchte ich hinführend und einleitend kurz auf den Titel des Vortrags eingehen. Liebe ist, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und möchte auf dieses Spannungsfeld, das durchaus nicht untypisch ist für das Sprechen über Liebe und Verliebtheit, hinweisen, welches sich durch diese Kombination aus dem bestimmenden Ist und den drei Pünktchen ergibt. Denn diese drei Punkte eröffnen einen Raum des Sprechens. Alles könnte hier eingesetzt werden. Während das Ist ankündigt, dass Eingrenzungen vorgenommen werden können, Bestimmungen möglich sind, Konturen markiert werden können, subvertieren im gleichen Atemzug diese drei Pünktchen dieses Versprechen. So lassen sich zum Beispiel, und ich steige hiermit ein, in beliebiger Folge beispielsweise folgende Ersetzungen dieser drei Pünktchen finden. Die Soziologin Yvonne Niekrenz formuliert in der Einleitung zu dem Band Liebeserklärungen, Intimbeziehungen aus soziologischer Sicht: Liebe ist schillernd, magisch, paradox, komplex, rätselhaft und gehört als Konstante zum Erfahrungshorizont des Menschen. Jeder liebt irgendwen oder irgendwas und hat mehr Fragen als Antworten zum Thema Liebe. Liebe weckt Neugier, bewegt und das Denken über sie, über dieses mysteriöse Phänomen wird so schnell nicht obsolet. Eine weitere Ersetzung findet sich der drei Pünktchen, findet sich in einer jüngeren Publikation des Philosophen Alain Badiou, also ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, die da lautet: Ich denke, dass das die Liebe ist. Sie ist das Projekt, das natürlich das sexuelle Begehren und seine Prüfungen umfasst, die Geburt eines Kindes, aber auch tausend andere Dinge. Tatsächlich alles Mögliche, sobald es sich darum handelt, eine Prüfung ausgehend vom Gesichtspunkt des Unterschieds zu erleben. Die Soziologin Eva Illouz, also ich hoffe, auch das habe ich richtig ausgesprochen, beschäftigt sich seit Längerem mit dem Phänomen der Liebe in der modernen Gesellschaft und schreibt am Ende ihrer jüngsten Analyse der Liebe in der Spätmoderne, welche sie unter dem Titel »Warum Liebe wehtut« veröffentlichte. Liebe ist mehr als ein kulturelles Ideal. Sie ist die soziale Grundlage des Selbst und doch sind die kulturellen Ressourcen, die sie zu einer Grundlage des Selbst machen, aufgebraucht. Gerade aus diesem Grund sind wir wieder, und zwar mehr denn je, auf Ethik in den sexuellen und emotionalen Verhältnissen angewiesen. Eben weil diese Verhältnisse für die Entwicklung von Selbstwert und Selbstachtung heute so entscheidend sind. Und ganz zum Schluss möchte ich noch eine Darstellung zeigen, die mir während ich die Diss geschrieben habe, irgendwann mal als Postkarte zugekommen ist. Das war ein kleiner Schreckmoment, weil ich gedacht habe, ja, so ungefähr fühlt es sich an, nur noch ein bisschen viel chaotischer. Und die findet sich auf der Seite wortschatz-uni-leipzig.de. Und hier fand ich halt besonders diesen ganzen Wust an Verweisungen, der irgendwie sogar sowas wie Tanzlehrer und Eleanor Bergstein, keine Ahnung, wer das ist, aber es scheint irgendwie alles mit dazu zu gehören. Wir finden also häufig im weitesten Sinne bildliche Versuche, der Liebe auf den Grund zu gehen. Seien diese netzwerkartige Rhizome, wie hier, metaphorische Ersetzungen, berührendes Wahrsprechen oder ausufernde Bestimmungen. Unbestimmtheit und Unbestimmtheiten in sehr verschiedenen Varianten. Ich werde im Laufe des Vortrags auf die eine oder andere dieser Formulierungen zurückkommen. An dieser Stelle jedoch möchte ich einleitend folgenden Punkt hervorheben. Liebe scheint ein Phänomen zu sein, das gerade keine Eindeutigkeiten erwarten lässt. sondern ein Phänomen, in dem Bestimmungsversuche und deren Unmöglichkeit in jeden Definitionsversuch hinein regieren, sodass Liebe ihr Spezifikum gerade darin zu finden scheint, dass jede Art von Bestimmung legitim ist, sofern sie eben auf den Grenzen der Bestimmbarkeit beharrt. Es ist jetzt diese komplexe Situation, von der her ich im Folgenden das Phänomen der Liebe in den Blick nehmen will. Es interessiert mich also weniger, was denn nun genau unter Liebe bzw. Verliebtheit zu verstehen wäre, sondern vielmehr, wie dieses Spannungsfeld verschiedener Unbestimmtheiten Sprechweisen generiert. Damit sind wir natürlich schon mittendrin und ich will ein paar Schritte angeben, in denen ich diesen Komplex bearbeite. Also, wir befinden uns mitten in der Hinführung. Ich werde in meinem zweiten Schritt etwas zum Untersuchungskontext und den Untersuchungsschritten meines Vorgehens skizzieren. Und daran anschließend werde ich einige Ergebnisse meiner Studie darlegen. Und abschließend möchte ich die Frage stellen, worin eigentlich jetzt der Gewinn so einer Analytik liegt. Und diese letzte Frage wird hoffentlich für mich auch noch, also ich hoffe, dass ich dazu komme, der Anlass sein, über den konkreten Untersuchungsgegenstand Liebe hinausgehend auf die Implikationen einer poststrukturalistischen Forschungsperspektive einzugehen. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, eine Untersuchung des Sprechens über Liebe und Verliebtheit. Das Sprechen über Liebe und Verliebtheit bildete den Gegenstand meiner Promotionsarbeit und ich möchte wirklich nur ganz grob und lieber später nochmal auf Nachfrage ausführlicher skizzieren, wie dieses Thema als Untersuchungsgegenstand von mir in den Blick genommen wurde. Ich hatte im Rahmen meiner Promotion mehrere Interviews zum Thema Verliebtheit und Liebe geführt und das Anliegen dabei war, anhand des Themenfeldes Liebe und Verliebtheit ein Sprechen erforschen zu können, dass sich an den Grenzen der Erfahrungen bewege. Denn was mich jetzt im Rahmen meiner Dissertation tatsächlich interessierte, war die Frage danach, wie ein dezentriertes Subjekt gedacht und vor allem, wie eine Forschung unter der Prämisse gestaltet werden kann, dass das souveräne Subjekt nicht der Ausgangs- und Fluchtpunkt solcher Forschung ist. Diese Hoffnung verband ich mit dem in meinen Augen für einen Zustand der Nicht-Souveränität besonders prädestinierte stehende Topos der Liebe bzw. Verliebtheit. Und eben diese Hoffnung wurde auch durch die routinisierten Ausführungen in den Interviews irritiert. Also da gab es wirklich, da musste ich kein Erzählstimulus erfinden, sondern das ging sozusagen sofort los. Und es wurde recht schnell deutlich, dass ich im Material zwar Bearbeitung eines Topos fand, der sich als, wie Roland Barth einmal formulierte, Wagenladung voller Banalitäten ebenso auszeichnen ließe, wie darin zugleich Varianzen und Verschiebungen sichtbar wurden. Doch also die Interviews als Ausdruck eines zugrunde liegenden Sinnhorizonts zu lesen oder als Sinnauslegung eines souveränen Subjekts, wäre diesen gleichermaßen heterogenen wie selbstläufigen Artikulationen nicht gerecht geworden. Vielmehr wurde für den Gang der Untersuchung zum Problem, wie eine analytische Perspektive gewonnen werden konnte, die dieser Vielfältigkeit der Thematisierungsweisen in den Interviews Rechnung trug und sie nicht bereits vorab unter einem kohärenten Gegenstandszusammenhang, Subjektzusammenhang, Theoriezusammenhang zu subsumieren suchte. Also, wenn ich es jetzt mal ganz kurz sage, das ist jetzt sozusagen für jeden klar, Liebe ist das Riesending, man kann eigentlich gar nichts dazu sagen und wenn ich das schon weiß und ich gucke mir diese Interviews an, befinde ich mich in einem Bestätigungszusammenhang und genau das war für mich das Problem, dass ich tatsächlich das, was da gesagt wurde, nicht den äußernden Subjekten zurechnen wollte und aber natürlich auch nicht sagen wollte, die Leute, die da reden, bestätigen eigentlich nur die Theorie, die es sowieso schon über Liebe und Verliebtheit gibt. Mit anderen Worten, was mir also zum Problem wurde, war die in der für gender- und queertheoretische Zugänge hinlänglich bekannte Frage der Reifizierung. Denn nicht nur in der Auseinandersetzung mit den Interviews, sondern auch in der Diskussion der herangezogenen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zum Thema Liebe und Verliebtheit musste ich stets und immer wieder von den Unbestimmtheiten, Entzogenheiten, Rätselhaftigkeiten, Mysteriositäten etc. der Thematik sprechen. wie eben gerade auch meine Einleitung, also die Aufführung der Zitate, nochmal gezeigt haben. In meiner analytischen Arbeit war ich sozusagen damit konfrontiert, eine ganz spezifische Sprechweise und damit eine ganz bestimmte Charakteristik der Liebes-Verliebtheitsthematik reifizieren zu müssen. Jetzt könnte man natürlich sagen, bezogen auf die Thematik der Liebe ist das jetzt nicht so schlimm, also es tut jetzt niemandem weh, von Unbestimmtheit zu sprechen. Aber wenn man jetzt versucht, sich das vielleicht für andere Themenhorizonte zu überlegen, Rassismus, Geschlecht und so weiter, wird das vielleicht einfach viel deutlicher.
Vielleicht muss man kurz sagen, was Reifizierung heißt.
Wiedereinführen. Also wiederholen und damit sozusagen am Leben erhalten. Okay, Entschuldigung, ich dachte, das wäre vielleicht klar. Also in der Auseinandersetzung mit genau dieser Reifizierungsproblematik suchte ich folglich eine Analyseperspektive, die der Faktizität des Sozialen nicht zuarbeitet, also sofern das überhaupt möglich ist, was sie tun würde, indem sie zum Beispiel Elemente eines solchen, jetzt sage ich mal einen anderen Themenbereich, wenn ich Rassismus untersucht hätte, dann hätte ich tatsächlich immer wieder rassistisches Sprechen in meiner Untersuchung immer wieder wiederholen müssen oder sexistisches Sprechen oder wie auch immer. Ich möchte zum Schluss nochmal auf diesen Punkt zurückkommen. An dieser Stelle möchte ich jedoch darstellen, welchen Gang meine Untersuchung des Sprechens über Liebe und Verliebtheit genommen hat. Ich entschied mich dafür, die Äußerungen in den Interviews als Artikulationen zu untersuchen. Artikulationen, was ist jetzt damit gemeint? Ich versuche es mal in aller Kürze darzustellen. Ich beziehe mich dabei auf die SozialtheoretikerInnen Erneste Laclau und Chantal Mouffe, die Artikulationen als Praktiken verstehen, mittels denen Elemente des Sozialen miteinander verknüpft werden. Laclau und Mouffe fassen also unter Artikulation eine Praxis, die eine Beziehung zwischen Elementen so etabliert, dass ihre Identität als Resultat einer artikulatorischen Praxis modifiziert wird und die aus der artikulatorischen Praxis hervorgehende strukturierte Totalität nennen sie Diskurs. Der Hintergrund dieses Verständnisses, das will ich jetzt nur ganz kurz andeuten, ist, dass diese beiden Autorinnen davon ausgehen, dass soziale Wirklichkeit nicht aus sich selbst heraus besteht, sondern im praktischen Vollzug hergestellt wird. Mit dieser Auffassung des Sozialen wird dann damit hervorgehoben, dass keine Verknüpfung im Raum des Sozialen notwendig, sondern radikal kontingent ist. Also zum Beispiel, jetzt mal um ein paar Stereotype rauszuholen, ich habe hier so eine kleine Tasche, habe ich Stereotype drin, ist das die Verknüpfung von Mann und Kindererziehung oder von Frau und Familienernährerin. Jetzt nur mal so, also das meine ich mit Verknüpfung. Also Artikulationen sind jene Praktiken, etwas ganz Ähnliches hat Michel Foucault, vielleicht ist es für andere anschlussfähiger, mit Diskursivierungen bezeichnet. Also diese Praktiken, in denen diese Verknüpfungen vollzogen werden. Da keine Verknüpfung notwendig ist, sondern stets von ausgeschlossenen Verknüpfungen bedroht wird, also auch die Verknüpfung von Mann und Familienernährer oder Mann und Begehrensobjekt immer wieder um ihre Gültigkeit konkurrieren, gehen mit jeder Verknüpfung machtvolle Ausschlüsse einher. Diese Ausschlüsse markieren Grenzen, welche dauerhaft umkämpft bleiben, sodass die Verknüpfungen, bei Klaumhoff heißen die Knotenpunkte oder in Anlehnung an Lacan Steppunkte, dass diese Verknüpfungen dem sozialen Kontur verleihen. Dieses Konzept von Artikulation besitzt in meinen Augen im Hinblick auf eine empirische Analyse zwei große Vorteile. Erstens, es argumentiert nicht ontologisch oder essentialisierend, denn die Praktiken der Verkettung oder Verknüpfung sind im Rahmen einer Vollzugslogik zu denken, welche soziale Wirklichkeit nicht als gegeben oder zugrunde liegend versteht. Vielmehr prozessiert soziale Wirklichkeit im Rahmen von Artikulationen. Der Vorteil also liegt darin, weder das sprechende Subjekt als zugrunde liegend anzunehmen, noch eine Theorie als zugrunde liegend anzunehmen, noch eine Sinnstruktur oder sowas Ähnliches, die als Grund dieser Äußerungen angenommen werden muss. Es ist also in einem gewissen Sinne, das sage ich jetzt auch nur ganz kurz, eine antihermeneutische Perspektive, wie zum Beispiel Michel Foucault auch das in seinen genealogischen Untersuchungen hervorgehoben hat. Damit hängt der zweite Punkt zusammen. Mit einer solchen Perspektive wird dem empirischen Erscheinen von Aussagen mit einer empirischen Haltung begegnet. Was meine ich jetzt damit oder wie komme ich jetzt darauf? In den Interviews, also wäre in den Interviews oder auch in den angedeuteten Aussagen, die ich eingangs zitiert habe, eine zugrunde liegende Wesenheit oder eine Struktur oder ein Deutungsmuster der einen einzigen Liebe am Werke, so wäre damit zugleich der empirischen Offenheit des möglichen Erscheinens von Aussagen eine Grenze gesetzt. Die wäre jetzt möglicherweise nicht in so einer kleinen Interviewstudie vollkommen zu auszuloten, aber zumindest doch theoretisch wäre das empirische Erscheinen vorhersehbar und vorhersagbar. Geht man demgegenüber davon aus, und das will ich tun oder das habe ich getan, dass es keine definite Grenze des Sagbaren gibt, sondern dass diese empirisch hergestellt und aufrechterhalten werden muss, das heißt, dass sie prozessiert werden muss, dann ist in meinen Augen erst eine Perspektive für die Offenheit empirischer Erscheinungsweisen erst möglich. Denn die Neugierde, was und wie da erscheinen kann und darf, speist sich aus eben dieser, und nun bringe ich jetzt wieder eine Verbindung zum Artikulationskonzept von Laclau und Mouffe, also diese Neugierde speist sich aus gerade dieser Nichtnotwendigkeit, das heißt der Kontingenz des empirischen Erscheinens von Aussagen. Ich verzichte jetzt hier darauf, diese Argumente mit der Diskurstheorie Michel Foucaults in Verbindung zu bringen, aber ich meine, dass diese Diskurstheorie letztlich eine ganz ähnliche Frage stellt, nämlich Michel Foucault fragt in der Archäologie des Wissens, wie kommt es, dass eine bestimmte Aussage erschienen ist und keine andere an ihrer Stelle? Das Artikulationskonzept korrespondiert zudem in starkem Maße mit der Auffassung, dass soziale Wirklichkeit im Rahmen von Sprechakten konstruiert wird, wie sie unter anderem eben von Judith Butler vertreten wird. Was Butler in ihren Arbeiten stets zu zeigen versucht hat, ist die Nichtnotwendigkeit der Kategorien und Begriffe, in denen wir angehalten sind, uns selbst und unsere Welt zu verstehen. Mit ihren Überlegungen zur Performativität akzentuiert Butler, dass Sprechakte soziale Wirklichkeit hervorbringen und unser Sein davon abhängt, dass es in den Begriffen zitiert wird, die als legitim gelten. Mit dieser Frage der Legitimität ist zudem etwas verbunden, was sich bereits in den angedeuteten Motiven des Ausschlusses und der Gültigkeit von bestimmten Äußerungen andeutete. Denn diese Konzepte, die ich jetzt hier vorgestellt habe, diese Konzepte des Sozialen sind stets von einem machtanalytischen Standpunkt aus formuliert. Damit meine ich, dass die Frage der Erscheinungsweise einer Verknüpfung, sagen wir zum Beispiel Frau und Referentin, Mann und zu spät komme, Entschuldigung, also eine kontingente Verknüpfung, ja. Dass jedenfalls diese Frage der Erscheinungsweise einer Verknüpfung stets um Legitimität ringen muss. Und diese Legitimität erhält sie durch den Ausschluss möglicher anderer Verknüpfungen. Also vielleicht wäre jetzt zum Beispiel die bis vor kurzem noch hegemonial und selbstverständliche Verknüpfung von Mann und Referent zu nennen. Jetzt fällt mir keine zu dem zu spät komme ein, aber das, okay. Wenn Judith Butler also die Performativität von diskursiven Artikulationen hervorhebt, dann bringt sie stets genau diese Machtdimension ins Spiel, denn die Art und Weise, wie gegenwärtig unser Sein bestimmt ist und wie wir uns davon bestimmen lassen, existiert im Modus dieser machtvollen Artikulation dessen, was als ein Mann, was als eine Frau, was als eine Referentin, was ein Referent oder eben schließlich allgemeiner, was als ein Subjekt gilt. Die Frage des Subjekts wird darüber hinausgehend und das weitaus stärker von Judith Butler als von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe im Rahmen genau solcher Denkmotive verortet. Denn das Subjekt ist von hier ausgehend eben keine souveräne Verfügungsmacht, von der ausgehend die Kontur des Sozialen entsteht, sondern das Subjekt ist verstrickt in eben diese Figuration des Sozialen. Das Subjekt, so sagt Judith Butler an einer Stelle, das Subjekt entsteht in der Komplizenschaft mit dem Gesetz. Das Subjekt ist also nicht über oder vor den empirischen Erscheinungsweisen des Sozialen, sondern sein Platz im Raum des Sozialen ist präfiguriert. Zuerst kommt die Ansprache und dann eine Aneignung des Sprechens. Und das kann man sich jetzt sowohl im Entwicklungsprozess des Kindes angucken, also ich spreche das Kind an, das noch nicht in der Sprache ist und es eignet sich diese Sprache an und es lebt in dieser Sprache, als auch natürlich auf jede soziale Situation anwendbar ist. Also hier stehe ich jetzt, ne, angesprochen als eine, die über Liebe, über und zu Liebe sprechen soll. Und diese Ansprache geht mir immer voraus, auch wenn ich sie mir zu eigen mache, was ich jetzt hier in diesem Moment versuche zu tun. Wird diese Ansprache immer in mein Sprechen hineinregieren? Mein Sprechen wird daraufhin geprüft werden, ob es sich jetzt gerade tatsächlich noch um Liebe handelt, worüber ich spreche. Ob das diese Art und Weise, darüber zu sprechen, einer Referentin zukommt und so weiter und so weiter. Worauf ich jetzt mit diesen Ausführungen hinaus will, ist die Implikation einer nicht souveränen Subjektivität, das heißt einer Subjektivität, die zu keinem Zeitpunkt über ihre soziosymbolische Konstituiertheit verfügen kann. Wenn ich also, um jetzt diesen Bogen zurückzuschlagen, von Artikulationen spreche, ist damit genau dieser Komplex gemeint, der die soziale Wirklichkeit als unabgeschlossenes Prozessieren von Verknüpfungen versteht, welche mit dem machtvollen Anspruch auf Gültigkeit einhergehen und dabei den Platz des Subjekts figurieren. Mit anderen, hoffentlich einfacheren Worten, Artikulationen erzeugen und prozessieren soziale Wirklichkeit. Und sie eignen sich aus eben diesem Grunde als Konzept für eine empirische Untersuchung, da sie die Prozesse der Verknüpfung mit dem Blick auf gerade ihre Nicht-Selbstverständlichkeit erschlossen werden können. Nach dieser etwas längeren Darstellung einiger poststrukturalistischer Denkmotive will ich nun einige Ergebnisse meiner Studie anführen. Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Also jetzt komme ich zu den Ergebnissen. Auch das will ich jetzt eher kurz machen, weil es mir tatsächlich jetzt heute nicht darum geht, die Liebesthematik auszuwalzen. Das ist erstens schon, wie gerade schon gesagt wurde, ein paar Jahre her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Zweitens habe ich dazu ein ganzes Buch geschrieben und das passt nicht in diesen Abend rein. Sondern mir geht es tatsächlich darum zu diskutieren, was für eine Erkenntnishaltung ist möglich, wenn man sich solchen Phänomenen nähert. Ich komme also zum dritten Punkt meines Vortrags. Der heißt Artikulation von Verliebtheit und Liebe. Ich stelle jetzt kurz nacheinander 5 Figurationen vor, in denen Unbestimmtheiten Gestalt annehmen oder Konturen erzeugen. Das tue ich mit dem Anliegen, illustrieren zu können, wie sich meine empirische Arbeit vollzogen hat, auch wenn das natürlich klar ist, dass so eine Darstellung in 5 Figurationen eine sehr glättende Narration im Nachhinein ist, eines sehr viel chaotischeren Suchprozesses. Nochmal ganz kurz zur Materialgrundlage, auf die sich die Figurationen beziehen. Es handelt sich um 14 Interviews und dann auch eine Auswahl gegenwärtiger Thematisierungen im wissenschaftlichen Bereich. Und das ist vorrangig aus dem sozial- und geisteswissenschaftlichen Bereich. Ich habe alle Texte, die Interviews und auch die wissenschaftlichen Texte gleichermaßen unter der Leitfrage untersucht, wie und über welche Verkettungen wird der Gegenstand Liebe bzw. Verliebtheit erzeugt. Diese Frage lässt sich auch anders stellen, nämlich welche Füllungen und Varianzen, also Füllungen dieser 3 Pünktchen von mir aus, lassen sich finden und mit welchen Effekten geht dies einher. Stets hilfreich für die Suche nach den Konturierungen war auch die Frage, welche Notwendigkeiten werden wie etabliert, beziehungsweise welche Sprechweisen werden wie autorisiert. Ich stelle das jetzt vor und habe immer in den Fließtext eingeflochten Zitationen aus dem Material und habe jetzt in diese PowerPoint einfach nur die Zitate eingearbeitet, sodass es vielleicht für Sie leichter ist nachzuvollziehen, an welcher Stelle wir uns gerade befinden. Die erste Figuration habe ich Sternstunden genannt. Die Figuration einer Sternstunde wird über die Außeralltäglichkeit hervorgebracht und mit einem Seltenheitswert ausgestattet. So heißt es. Und es passiert nicht allzu oft, also mir jedenfalls. Die gleichzeitige Verbindung von Seltenheitswert, wie baue ich das jetzt ein? Die gleichzeitige Verbindung von Seltenheitswert mit der Eingrenzung des Geltungsbereichs auf die persönliche Ebene, also mir jedenfalls, betont den Aspekt des Außergewöhnlichen. Die Interviewfrage und sind die Situationen, in denen ihr euch begegnet, anders? Und auch die Antworten oder Einsätze der Interviewten arbeiten hierbei eine Differenz heraus, die sich an einem nicht weiter benennbaren Punkt entfaltet. Ich habe halt ein anderes Gefühl im Bauch, wenn ich an ihn denke. Vorher war es halt so, naja, mal gucken, wann wir uns wiedersehen. Und jetzt ist es mehr so, ich freue mich. Jetzt ist dieser Unterschied zwischen gespannter Neugierde auf ein Wiedersehen und der Vorfreude auf den anderen eigentlich kaum auszumachen. Und er wird doch relevant gemacht, indem zwischen genau diesen beiden emotionalen Bezugnahmen dann halt so ein Punkt, wo man merkt, jetzt bin ich verliebt, bemerkbar gemacht wird. Der Umschlagpunkt, an dem Verliebtheit einsetzt, ist zwar nicht exakt lokalisierbar, ermöglicht jedoch die Unterscheidung zwischen vorher und nachher und wird so zum Anlass für Erzählungen. Während Verliebtheit symptomhaft, überfallsartig und ein vorübergehendes Phänomen ist, wird sie durch die Absetzung von und Bezugnahme auf Liebe zu etwas Besonderem. Wobei ich aber auch einen Unterschied sehe zwischen Verliebtsein und dann Lieben. Also wenn ich eine Person neu kennenlerne und da meine Verliebtheit einsetzt, dann ist das ein anderes Gefühl, als wenn ich dann später diese Person liebe. Dann bin ich vielleicht auch noch verliebt. Aber ich liebe diese Person mehr. Ist das verständlich? Also ja, von diesen Anfangssymptomen, die ich halt gesagt habe, die schwächen ab. Man verliebt sich in eine Person, nach einer Zeit liebt man diese Person und zwischendurch hat man immer noch diese, sag ich mal, Symptome, die so aufkommen wie am Anfang von diesem Verliebtsein. Liebe und Verliebtheit lassen sich also weder trennscharf gegeneinander absetzen, noch gehen sie ineinander auf. Nicht zuletzt also wird die schwungvolle, seltene und deswegen aber besonders bedeutungsvolle Verliebtheit zum Einsatzpunkt des Sprechens. Also das muss raus irgendwie. Das kann nicht drinnen bleiben, das erzähle ich allen möglichen Leuten, die das hören wollen oder auch nicht hören wollen. Die Situativität und Außeralltäglichkeit figurieren damit eine Sternstunde, die das Sprechen über sie mit Relevanz ausstattet und notwendig werden lässt. Damit komme ich zur nächsten Figuration, die habe ich Unwägbarkeiten genannt. Aber jetzt muss ich kurz was trinken. Die Flüchtigkeit von Verliebtheit, also das, was jetzt in dieser Sternstunde tatsächlich, worauf der Fokus da lag, verweist daneben auf eine teleologische Gerichtetheit. Also Verliebtheit kann nicht an sich aus sich selbst heraus bestehen, sie muss entweder flacht sie ab oder sie muss irgendwie sich zu etwas anderem, zu Liebe oder Beziehung oder was auch immer entwickeln. Und eine Interviewpartnerin hat dazu das so formuliert, man will ja nicht dauerhaft verliebt sein. Dem Verlieben eignet also eine spezifische Logik. Es kann nicht erzwungen werden, es kann nicht hergestellt werden, aber es kann auch nicht mit Dauer ausgestattet werden. Ferner werden ganz vielfältige Ausdifferenzierungen und Unterscheidungen möglich. So wird etwa das Jugendlich-Verliebtsein angeführt, welches in seiner Unbeschwertheit verloren sei und dessen Zack-Bumm-Qualität vermisst wird. Zugleich können Zweifel und Nachdenken über die Verliebtheit auch als Zeichen gelten, welche diese Verliebtheit selbst befragen. Etwa, ob da sozusagen man einfach zu viel Kopf zulässt oder ob es da nichts ist, wenn der Kopf mit dabei ist oder auch, ob man einfach zu verkopft ist. Das Nachdenken über und das Befragen der Verliebtheit erfordern also auch eine Positionierung des eigenen Selbstverhältnisses zur Liebe. Und diese zahlreichen Differenzierungen führen, das kann man an dieser Stelle gut sehen, führen dabei zu unentscheidbaren Antworten, die permanent neue Frageansätze erforderlich machen. Und diese Unwägbarkeit führt auch dazu, sich nicht einmal der Wahrheit der Verliebtheit sicher sein zu können. So formuliert einer, aber ich verfalle nicht in dieses paranoide Verliebtsein, so nenne ich das immer. Also dieses Hoho, nicht essen, nicht schlafen und irgendwie dreht sich alles nur noch um die Person. Das habe ich ja noch nie erlebt. Vielleicht war ich ja auch noch nie verliebt. Die Unwägbarkeiten erzeugen nicht nur erneut die Bedeutsamkeit des besprechenden Vergewisserns, sondern werden auch zum Einsatzpunkt für Selbstvergewisserung und Selbstthematisierung. Schließlich lässt sich noch eine dritte Figuration von Unbestimmtheit ausmachen. Die habe ich genannt Ubiquitäten, Ersetzungen und Verschiebungen. Also mit ubiquitär meine ich, dass findet sich in diesen Interviews wirklich sehr, sehr häufig, dass man ganz viele Beispielgeschichten erzählen bekommt von der besten Freundin von meiner Schwiegermutter, ihrer da. Also man kriegt ganz viel Narrationen, Geschichten und Erzählungen, und es gibt auch ganz viel Ersetzungen, dass man einen anderen Bereich heranzieht, um nochmal zu verdeutlichen, wie es einem geht, wenn man verliebt ist oder wenn man sich in Liebe befindet, wenn man liebt. Also schließlich können im Sprechen über Liebe und Verliebtheit unzählige Beispielgeschichten oder auch äquivalent gesetzte Themenbereiche einen Platz erhalten. Dabei gehen solche metaphorischen Ersetzungen und metonymischen Verschiebungen damit einher, erneut die besondere Relevanz der Liebesthematik herauszustellen. So beginnt ein Interview beispielsweise folgendermaßen. Ja, also da muss ich erst überlegen, Verliebtheit, also jetzt auf die Frau bezogen oder allgemein Verliebtheit. Na, man kann sich ja zum Beispiel, ich surfe leidenschaftlich, bin verliebt, was, in Surfen. Ich surfe zum Beispiel. Ist das auch eine Art Verliebtheit? Na, erzähl mal, das finde ich spannend. Also ich habe mit 18 angefangen zu skaten und zu snowboarden, und irgendwann haben ich und meine besten Kumpels überlegt, naja, okay, surfen. Bretter gekauft, einfach mal ins Meer gefahren, und das war das, also das, der Anfang vom Ende. Also seitdem sieht die Welt ganz anders. Ich bin gleich ein ganz anderer Mensch. Also die Liebe zu dem, zu der Leidenschaft, also zu dem Hobby Surfen, ist so groß geworden, hätte ich niemals gedacht. Also auch wenn zunächst fraglich erscheint, ob man auch diese Thematisierungsweise im Zusammenhang mit Verliebtheit, dass diese Thematisierungsweise überhaupt Geltung da haben, beanspruchen kann, wird, nachdem man das erzählend ausweist, wie das Hobby, welche Herkunft dieses Hobby hat, eine Veränderung sowohl der Welt, die sich nämlich ganz anders darstellt auf einmal, als auch des eigenen Selbst hervorgehoben. So wie man das eben auch, wenn man über das Verlieben spricht, dass man sagt, ich habe mich da selbst verändert, ich bin ein ganz anderer Mensch geworden, oder die Welt ist ganz anders, rosa, rote Brille und so weiter. Dabei bildet die Leidenschaft als solche jetzt, das ist, also sieh das mal nicht als Sport, diese Leidenschaft bildet dabei das Scharnier, um die Verbindung zur Verliebtheit zu vollziehen. Und in dieser Hinsicht einer passionierten Verstrickung in eine Beschäftigung können dann wiederum verschiedene Tätigkeiten äquivalent gesetzt werden. Aber ich glaube, bei Musik machen könnte man, glaube ich, genauso gut sich fallen lassen oder dann einfach mal absolut abschalten in der Leidenschaft. Ja, das finde ich halt ziemlich spannend. Ja, ich glaube, Musik und Sport sind so zwei Sachen. Wobei, auf der anderen Seite kenne ich einen Kumpel von mir, der dichtet sehr gerne, und da driftet er wiederum in seine eigene Welt. Die Gemeinsamkeit von Dichten, Musizieren, Surfen oder Lieben erschöpft sich dabei gerade nicht in der Charakterisierung als einfach nur eine Beschäftigung oder eine Tätigkeit ausführen. Vielmehr wird herausgestellt, dass ein ganz spezifisches Verhältnis des Selbst zu diesen Praktiken enthalten sein muss, das aus der Kombination mit Leidenschaft resultiert. Also im Endeffekt ist es egal, was man macht, solange diese Liebe, diese Leidenschaft damit zu tun hat. Ich komme jetzt noch zu den Formen wissenschaftlich theoretisierenden Sprechens. Das sind nur noch zwei Figurationen. Eine erste Figuration von Unbestimmtheit habe ich Kategorisierungen genannt. Denn in wissenschaftlichen Bearbeitungen finden sich ganz häufig Bearbeitungen durch kategoriale Zugriffe, die dabei ein jenseits dieser Kategorisierungs- und Theoretisierungszugriffe eigentlich liegendes Eigentliches autorisieren. Diese Bestimmungsversuche, die sich in der Kategorisierung ereignen, erhalten dabei ihre Geltung vor einem Horizont von Unbestimmtheiten, und gerade dieses, was außerhalb der Theorie liegt, also das Eigentliche, über das man dann gar nicht mehr so richtig sprechen kann innerhalb der Theoriesprache, wird als das erhält sozusagen als das Eigentliche einen Wahrheitswert. Ganz exemplarisch lässt sich das am besten an systemtheoretischen Thematisierungen nachvollziehen. Und zwar nehme ich hierbei die Vorlesung von Peter Fuchs, die heißt Liebe, Sex und solche Sachen, der im Anschluss an Niklas Luhmann Liebe als spezifischen Code der Konstitution von Intimsystemen versteht, bietet die Operation der Liebe durch den Code Wir zwei, Rest der Welt, die Möglichkeit, die sogenannte Komplettberücksichtigung des Anderen inklusive der Komplettzugänglichkeit des Anderen zu gewährleisten. Der Zugriff über das soziologische Theorem funktionaler Differenzierung von Gesellschaft ermöglicht hierbei, und das ist ziemlich häufig in soziologischen Perspektiven auf Liebe, ermöglicht dabei die Beobachtung und Beschreibung dessen, was Liebe sei, nämlich eine Funktion sozialer Ordnung. Und zugleich wird dabei ein anderes jenseits des systemtheoretischen Zugriffs aufgerufen, dem ein ganz bedeutsamer Ort im Sprechen über die Liebe zugewiesen wird. So formuliert nämlich Peter Fuchs zu Beginn seiner Vorlesung: Denn wenn man etwas über die Liebe, Intimität, Sexualität, Familie sagen kann, ohne groß nachzudenken, dann ist dies wohl, dass es kein Menschenleben gibt, das durch diese Dinge nicht um- und umgewirbelt würde, das nicht seine wenigen Verzückungen und seine vielen Leiden gerade von ihnen her bezöge. Weltweit würde ich mich getrauen zu sagen, in welchen Formen auch immer. Bestimmung und Unbestimmtheit gehen hier ein Verhältnis der gegenseitigen Etablierung ein. Für alle Menschen weltweit geltend wird Liebe mit einer Besonderheit ausgestattet, für die auch ohne theoretisierenden Zugriff Geltungsreichweiten markiert werden können. Damit autorisiert sich eine Form des Sprechens, die als Mut zum Wagnis und als Herausforderung des Sprechens figuriert wird. Damit komme ich schon zu meiner letzten Figuration. Die habe ich genannt Fragmentierungen. Eine ganz andere Form wissenschaftlicher Zugänge nimmt gerade die Unmöglichkeit eines Zugriffs, also die Unmöglichkeit, eine Sprache der Theorie zu finden, zum Ausgangspunkt und führt Bedingungen ein, unter denen das Sprechen über Liebe legitim wird. So macht Roland Barthes in seiner Schrift Fragmente einer Sprache der Liebe das folgendermaßen: Er verzichtet auf eine Systematisierung, weil diese ihm das Monstrum einer Philosophie der Liebe bescheren würde. In einer absolut bedeutungslosen Gliederung, nämlich der des Alphabets, werden Figuren der Liebe, Brief, Herz, Berührung, ich liebe dich, Fest, also alle möglichen finden sich einfach da hintereinander geschaltet. Diese Figuren werden aufgeführt und das sind die Figuren, die dem Diskurs der Liebe als einer Bewegung des Hin- und Herlaufens, also das ist tatsächlich die Übersetzung für Diskurs, Bewegung des Hin- und Herlaufens, dem Diskurs sozusagen genau dadurch Rechnung trägt. Roland Barthes etabliert also ein Korrespondenzverhältnis von Form und Gegenstand durch einen Zweischritt. Erstens, er verzichtet, den, also im Singular, den Diskurs der Liebe zu beschreiben. Und stattdessen lässt er einfach die Figuren des Diskurses aufblitzen, er lässt die Figuren aufblitzen und versucht, jede Ordnung in einer bestimmten Konstellation zu vermeiden. Und das soll sozusagen dem Liebesgeschehen analog gestaltet sein, dass ja auch, so ist jedenfalls, so beschreibt es Barthes, hat ja jeder seine eigene Erfahrung damit, das Liebesgeschehen, das sich auch durch Andeutungen, durch Unwägbarkeiten, durch Figuren sozusagen affizieren lässt. Der zweite Schritt, den Roland Barthes vollzieht, besteht darin, dass er keine theoretisch beobachtende Position, also ich kann übersprechen, für sich reklamiert. Vielmehr nimmt er die Position des Liebenden ein und spricht von dort aus, sodass Roland Barthes seiner Darstellung die Worte voranstellt. Es ist also ein Liebender, der hier spricht. Nicht zuletzt also erfordert und ermöglicht das Sprechen über Liebe und Verliebtheit jene erste Person, von die laut Julia Kristeva den Geltungsbereich dieses Sprechens markiert. Die unmögliche, unangemessene, unmittelbar anspielende und sich jeder gewollten Direktheit entziehende Sprache der Liebe setzt Metaphern frei. Sie ist Literatur. Singulär wie sie ist, lasse ich sie nur in der ersten Person gelten. In ihrer Relektüre von Geschichten der Liebe, so heißt der Band, stellt Kristeva dieses Element des Subjekts besonders heraus. Die Liebe ist die Zeit und der Raum, in denen sich das Ich das Recht nimmt, außergewöhnlich zu sein, souverän und dabei nicht einmal Individuum. Teilbar, verloren, vernichtet, aber durch die imaginäre Verschmelzung mit dem Geliebten auch den endlosen Räumen einer übermenschlichen Psyche gleich. Paranoid? In der Liebe bin ich am Gipfel der Subjektivität. In dieser zweiten Figuration werden also generalisierende Zugriffe tabuisiert. Es werden Geltungsbereiche des Sprechens umgrenzt und auf diese Weise wird ebenfalls eine natürlich anders gelagerte, aber eine spezifische Bestimmung von Liebe und Verliebtheit als unbestimmt vorgenommen. Es wird nämlich hierbei nahegelegt, dass der Gegenstand des Sprechens eine bestimmbare Form der Artikulation verlangt. So könnte man eben dann sagen, dass die Formen, in denen Liebe zur Sprache kommen darf, also da wird ganz häufig gesagt, man kann eigentlich nur lyrisch über Liebe sprechen oder man kann es nur in Form von Grafiken oder man kann eigentlich nur Essays und man kann eigentlich keine theoretische, systematische Abhandlung darüber schreiben. Diese Formen zeigen einen Umgang mit dem Unbestimmten an, aber zugleich weisen sie sozusagen ebenfalls auf eine ganz andere Art wieder diese Unbestimmtheit zu und formieren einen spezifischen Bereich des Wahrsprechens, in dem sie Geltungsbereiche umgrenzen. Diesen beiden letzten Figurationen des theoretisch-wissenschaftlichen Genres ähneln sich also darin, einen ontologisierenden Gestus zu besitzen, der Liebe und Verliebtheit zu bestimmen versucht. Und zwar in verschiedenen Variationen der Zuweisung von Unbestimmtheit. Und diese Unbestimmtheit wird zum Motor permanenter Neueinsätze, die sowohl jeden kategorisierenden Zugriff als auch dessen Scheitern autorisieren. Insgesamt zeigt sich also in all diesen fünf Figurationen recht deutlich, dass so ein Aspekt wie Unbestimmtheit keine Einheit zu erzeugen vermag, sondern Varianzen unterliegt. Mir kam es jetzt mit diesen Analysen darauf an, zu zeigen, wie ein solches Bestimmungsmoment produktiv ist, also das Bestimmungsmoment unbestimmt, Liebe ist unbestimmt, Liebe ist unbestimmbar, wie das sozusagen produktiv wird, indem es permanente Neueinsätze hervorruft und dabei sowohl Konturen in den Liebestopos einträgt, als auch diese Konturen permanent wieder unterläuft. Nicht zuletzt zeigt sich, das erwähne ich aber jetzt nur kurz aufgrund der Kürze der Zeit, inwiefern in den Diskursivierungen des Liebesthemas nicht nur Bereiche des Wahrsprechens etabliert werden, sondern auch, dass in ganz besonderem Maße hierbei die Subjektposition des authentischen Selbst verlangt wird. Nun aber komme ich zu meinem letzten Punkt, der heißt poststrukturalistische Analysen diskursiver Artikulationen oder wie nicht so und im Namen dieser Prinzipien sprechen. Diese letzte Frage, also der letzte Zusatz, die Ersetzung, als Überschrift für meine abschließenden Gedanken bezieht sich auf die Überlegungen Michel Foucaults zur Frage der Kritik. In seiner Vorlesung Was ist Kritik? Situiert Foucault die Frage der Kritik als eine Praxis und schlägt als erste Definition die allgemeine Charakterisierung vor, die Kunst nicht dermaßen regiert zu werden. Diese Fassung von Kritik als Praxis situiert sich nicht als verallgemeinerbares Verfahren, das sich seiner selbst gewiss sein könnte, etwa weil es zum Beispiel im Namen eines übergreifenden Projekts wie Freiheit oder Gleichstellung der Geschlechter oder Ähnlichem sprechen würde, sondern mit seiner nebulösen Formulierung nicht so dermaßen hebt Foucault auf einen Kritikmodus ab, der auf das gegenwärtige Sein abzielt und eben aus diesem Grund auch als Verfahren gar nicht verallgemeinerbar wäre. Es ist nun so, dass in diesem Vortrag von Foucault zur Kritik ebenfalls die Diskussion eines analytischen Vorgehens sehr breiten Raum einnimmt. Es hat sich mittlerweile eingebürgert, dieses Vorgehen als Diskursanalyse zu bezeichnen. Foucault spricht an dieser Stelle von einer strategischen Operation. Ich erwähne das alles deshalb, weil es mein Anliegen ist und hierin sehe ich den Verbindungspunkt meines Vortrages zu Fragen queer-theoretischer Einsatzpunkte, mein Anliegen ist sozusagen, die hier wirklich kursorisch vorgestellte Analysearbeit als Modus eines empirischen Arbeitens vorzustellen und auf dessen erkenntniskritische Dimension hinzuweisen. Denn man könnte natürlich nun abschließend einerseits sagen, dass, wie Roland Barthes dies bereits 1984, also jetzt habe ich schon so oft dieses Buch erwähnt, man könnte nun einerseits sagen, dass es sich hier tatsächlich um nichts anderes als eine Wagenladung von Banalitäten handeln würde, wenn ich nochmal sage, ja okay, das Ergebnis meiner Studie ist, dass Liebe und Verliebtheit sich in den Figurationen Sternstunde, Unwägbarkeit, Erzählanlass und so weiter zeigt. Andererseits, und darauf kommt es mir hier an, lässt sich, das hoffe ich zumindest, mit meiner Untersuchung eine Analysehaltung entwickeln, die dem Faktischen nicht zuarbeitet, also sofern das überhaupt möglich ist, sondern im besten Falle kritisch, und das heißt hier auch dekonstruktiv vorzugehen, in der Lage ist. Denn während es uns möglicherweise nochmal und erneut verzaubert, die Interview- und Textstellen zu lesen, in denen von der unwegbaren, situativen, flüchtigen, außergewöhnlichen, bezaubernden Liebe und Verliebtheit gesprochen wird, bleibt doch die Frage im Raum, wie verhält sich das denn mit anderen Forschungsgegenständen? Wie verhält sich das mit anderen Gegenständen? Welche Gegenstände ziehen uns immer wieder in ihren Bann, weil wir uns mit ihrer Sprache verknüpfen, weil wir bereit sind, in dieser Sprache zu leben und weil wir zu Komplizen eines bestimmten Seins gemacht wurden? Wie können wir unsere Komplizenschaft mit der zauberhaften Liebe leben und welche Spielräume sind uns gegeben, nicht so dermaßen und nicht im Namen dieser Prinzipien da, geliebt zu werden und zu lieben? Das hört sich natürlich ganz schön schrill an, wenn wir das Verbum lieben verwenden. Ersetzen wir es durch arbeiten, Frau sein, Mann sein, Wissenschaftlerin sein, Studierende sein. Wo ist jetzt mein Punkt? Verschieben wir es auf die Thematik ethnokultureller Zugehörigkeit hin zur Thematik sozialer Ungleichheit oder zu anderen Bereichen, in denen eine Sprache der Normierung und Normalisierung unsere Identität durch Abgrenzung und Ausgrenzung anderer möglicher Identitäten konturiert. Auch hier finden wir natürlich Banalitäten. Und dennoch möchte ich auf diese Frage hinweisen. Wie nicht so dermaßen und nicht im Namen dieser Prinzipien da arbeiten? Wie nicht so dermaßen und im Namen dieser Prinzipien da Frau sein? Wie nicht so dermaßen und im Namen dieser Prinzipien da Mann sein? Wie also, um Michel Foucault das Wort zu geben, das letzte Wort zu geben, wie ist es möglich, dass man nicht derartig im Namen dieser Prinzipien da zu solchen Zwecken und mit solchen Verfahren regiert wird, dass man nicht so und nicht dafür und nicht von denen da regiert wird? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.